Achtung, in dieser Folge thematisiere ich unter anderem Mord und sowohl physische als auch sexuelle Gewalt. Weihnachten, Fest der Liebe und der Besinnlichkeit. Es gibt zu dieser Zeit viele Bräuche, wie den Tannenbaum, den Menschen sich festlich geschmückt ins Wohnzimmer stellen, und natürlich die Geschenke, die man seinen Liebsten total gestresst in einem völlig überlaufenden Einkaufszentrum besorgt. Damit die Kundinnen und Kunden sich hier besonders wohlfühlen, werden sie mit beruhigender Weihnachtsmusik beschallt. Und um den Kleinsten eine Freude zu machen, kommt sogar Santa persönlich vorbei und sorgt mit seiner Anwesenheit für strahlende Kinderaugen. So auch in Toronto, Kanada. Doch der dicke Mann mit dem weißen Rauschebart, dem die Menschen vor rund 10 Jahren unbekümmert ihre Kinder für ein Foto auf den Schoß setzten, hatte ein so dunkles Geheimnis, dass sich wohl selbst Krampus vor ihm fürchtete. Und damit ho 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 und herzlich willkommen zu Tod und Sünde. Leider muss ich euch direkt enttäuschen, weihnachtlicher als im Intro wird's diese Folge nicht. Im Gegenteil. Der nette Weihnachtsmann, welcher in den Jahren 2013 und 14 in einer Mall in Toronto Kinder glücklich machte, hieß Bruce MacArthur. Er tötete über Jahre hinweg 8 Menschen, und zwar mitten in einer kanadischen Großstadt mit knapp 3 Millionen Einwohnern. Man kann sich kaum vorstellen, dass so etwas heutzutage überhaupt noch möglich ist. Schließlich hat die Polizei nicht mehr nur Finger- und Gebissabdrücke, wie zu Zeiten von beispielsweise Peter Manuel oder Edmund Kemper zur Verfügung. Doch auch die DNA-Analyse konnte nicht verhindern, dass Bruce MacArthur wieder und wieder unbemerkt zuschlagen konnte, ohne dass man ihm auf die Spur kam. Jedoch ist die Aktualität des Falles nicht die einzige Besonderheit. Im Durchschnitt begehen Serienmörder ihren ersten Mord im Alter von 28 Jahren, MacArthur hingegen begann erst deutlich später, mit 58, zu töten. Daher möchte ich diese Folge auch anders aufziehen als gewohnt. Lass gern eine Bewertung für Tod und Sünde da, auf welcher Plattform auch immer du dies gerade hörst. Auf Instagram lade ich Bilder zu den Fällen hoch, klick dafür einfach auf den Link in den Shownotes oder such direkt in der App nach tus.podcast. Ich werde nach dieser Folge eine kleine Winterpause einlegen, voraussichtlich melde ich mich im Februar zurück. Folg dem Podcast, um benachrichtigt zu werden, sobald es mit Tod und Sünde weitergeht. Wir beginnen heute mal nicht mit dem Täter und dessen Jugend, sondern reisen gemeinsam nach Toronto, Kanada. Genauer gesagt, werfen wir einen Blick in den wohl buntesten Distrikt der Großstadt. Das Church Wellesley Village gilt bereits seit den 80er Jahren als traditioneller Treffpunkt für queere Menschen und erstreckt sich über 8 Blocks im Herzen der Millionenstadt. Es gibt Zebrastreifen in Regenbogenfarben, extrovertierte Drag Queens, und während man tagsüber durch die zahlreichen Boutiquen schlendern kann, verwandelt sich der gesamte Ort abends zu einer Partymeile, auf der jede und jeder willkommen ist. Toleranz wird in Church Wellesley großgeschrieben und jedes Jahr im Juni sogar ein Pride Festival veranstaltet, sodass dieser Teil von Toronto unter dem Namen Gay Village bekannt wurde. Am Mittag des 31. Oktober 2001 befand sich der 36-jährige Mark Henderson auf dem Weg nach Hause. Es war Halloween und der Krankenpfleger hatte noch einiges für die Feier vorzubereiten. Nachdem er sich Zutritt zum Wohnkomplex verschafft hatte, war er gerade dabei, den Schlüssel in die Tür seines Apartments zu schieben, als ihm unvermittelt etwas mit enormer Kraft gegen den Hinterkopf schlug. Benommen sank Mark auf den Flurboden. Vor ihm stand ein korpulenter Mann mit weißem Haar, in der Hand eine Eisenstange. Sein Gesicht war vor Zorn entstellt, als er ausholte und seinem Opfer erneut gegen den Schädel schlug. Doch irgendwie gelang es Mark noch, die Tür zu seinem Apartment zu öffnen, und er stürzte rücklings hinein. Blut lief ihm sowohl aus dem Mund als auch den Nacken hinab. Erleichtert stellte er fest, dass sein Angreifer die Flucht ergriffen hatte, und wählte umgehend den Notruf. Nur kurze Zeit später, nachdem das Telefonat beendet war, betrat ein Mann die örtliche Polizeidienststelle. Er erklärte, der gesuchte Angreifer zu sein und wurde umgehend zum Verhör gebeten. Zunächst stellte man seine Personalien fest. Es handelte sich um den 50-jährigen Bruce MacArthur, welcher sich in den 90ern der LGBTQ+-Community im Gay Village angeschlossen und ein bisher unauffälliges Leben geführt hatte. Keinerlei Vorstrafen, geschieden, Kinder. Die Tatsache, dass er sich umgehend gestellt und die brutale Attacke offen eingeräumt hatte, ließ die Beamten keine weiteren Untersuchungen einleiten. Mark Henderson erlitt durch den Angriff sowohl einen Schädelbruch als auch eine Fraktur der rechten Hand beim Versuch, sich vor den Schlägen zu schützen. Er floh zu seiner Schwester außerhalb von Toronto, wo er 6 Wochen brauchte, um sich von den Folgen des Angriffs zu erholen. Vor Gericht erschien er nicht, zu viel Angst hatte er vor Bruce. Dieser bekannte sich der Anklage des Angriffs mit Waffe und Körperverletzung schuldig, heuchelte eine Entschuldigung und versprach, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Tja, was man halt so sagt, wenn es um den eigenen Kragen geht. Obwohl er nicht einmal einen Grund für die Attacke nannte, gelang es ihm, Mark vor Gericht zu diskreditieren. Er sei bloß ein Stricher und habe immerhin fahrlässig gehandelt, indem er Bruce hinter sich in den Wohnkomplex hat huschen lassen. Tatsächlich bestätigte ein Gutachter, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass Bruce MacArthur erneut mit Gewalt in Erscheinung treten würde, und obwohl mögliche 10 Jahre Haft im Raum standen, entschied das Gericht, Gnade walten zu lassen. Bruce habe an jenem Tag einen Fehler begangen und sei eigentlich ein ziemlich guter Kerl. Am Ende musste er lediglich eine DNA-Probe abgeben, erhielt 2 Jahre auf Bewährung und 1 Jahr Hausarrest. Der offizielle Begriff hierfür lautet Conditional Sentence und besagt, dass ein Verurteilter seine Strafe zu Hause verbüßen darf. Er muss sich zwar an strenge Regeln halten, im Gegenzug jedoch keine gesiebte Luft atmen. Zudem wurde Bruce MacArthur 2 Jahre aus dem Gay Village verbannt, und als er schließlich wieder zurückkehrte, erinnerte sich kaum noch jemand an ihn und das, was er Mark Henderson angetan hatte. Für diesen war das Urteil hingegen ein weiterer Schlag ins Gesicht, und er bekam stets schwitzige Hände, wenn er dem dicken Mann mit dem silbernen Haar zufällig über den Weg lief. Die Jahre vergingen, Mark engagierte sich von nun an ehrenamtlich, um bei der Pride Parade, welche jeden Juni im Gay Village stattfand, für Frieden und Harmonie zu sorgen. Er schloss sich einem Hilfstrupp aus Freiwilligen an, die der Polizei bei der Überwachung unter die Arme greifen durften. Wie bereits in anderen Folgen erwähnt, gab es lange Zeit und teils heute noch ein angespanntes Verhältnis zwischen der queeren Szene und der Exekutive. Vor allem bei Gewaltdelikten und Vermisstenfällen warf man der Polizei regelmäßig mangelnde Ernsthaftigkeit vor, und obwohl man sich nach außen hin alle Mühe gab, dichter zusammenzurücken, fühlten sich viele Menschen, wie auch Mark Henderson, nicht ausreichend beschützt. 9 Jahre später, am frühen Morgen des 6. September 2010, verließ der 40-jährige Skanda Navaratnam den Nachtclub Zippers im Gay Village. Er war in den frühen 90ern aus Sri Lanka nach Kanada emigriert und arbeitete nun in Toronto an der Uni. Er verschwand spurlos, seine Freunde konnten ihn weder telefonisch erreichen, noch öffnete er seine Tür. Doch erst 10 Tage später verschaffte man sich Zutritt zu seiner Wohnung und fand dort Skandas dehydrierten Hund vor. Erst jetzt begann man sich ernsthaft Sorgen zu machen, schließlich war es zwar nicht ungewöhnlich, dass dessen Besitzer mal bei einer Bekanntschaft unterkam, seinen geliebten Hund würde er jedoch unter keinen Umständen zurück oder gar verwahrlosen lassen. Hier stimmte etwas ganz und gar nicht. Am 16. September 2010 meldete man Skanda Navaratnam bei der Polizei als vermisst, doch nichts deutete auf den Verbleib des 40-jährigen Mannes hin. Zwar nahm die Polizei seinen Laptop mit, machte sich aber nicht die Mühe, ihn nach Hinweisen zu durchsuchen. Und so verlor sich Skandas Spur, nachdem er um 2 Uhr früh das Zippers verlassen hatte, und nur wenige Wochen später verschwand erneut ein Mann aus dem Gay Village. Abdul Basir Faizi lebte ein Doppelleben. Wie auch Skanda Navaratnam war Basir ein Einwanderer, der gut 10 Jahre zuvor nach Kanada gekommen war und sich hier ein neues Leben aufgebaut hatte. Der 42-jährige Familienvater hatte sich noch nicht offen geoutet und lebte heimlich homosexuell. Am Abend des 28. Dezember 2010 verließ er noch einmal das Haus. Seiner Frau sagte er, er würde einen Freund besuchen, doch stattdessen fuhr Basir in eine Schwulensauna. Von dort aus kehrte er nie zu seiner Familie zurück. Direkt am nächsten Tag meldete seine verzweifelte Ehefrau den Anlagenführer als vermisst und knapp eine Woche später fand man seinen Wagen. Er stand herrenlos in der St. Clair Avenue in Toronto, rund 10 Minuten von einem frequentierten Badehaus entfernt. Die Ermittler erfuhren so, dass Basir im Gay Village kein Unbekannter war. Jedoch wurde dieser Fall von einer anderen Dienststelle untersucht und man stellte somit keine Verbindung zum Verschwinden von Skandar Navaratnam her. Auch wenn die Familien und Freunde der beiden Männer die Suche nie aufgaben, so wurden die Ermittlungen auch hier bald ergebnislos eingestellt. Fast 2 Jahre vergingen, bis der nächste Mann auf mysteriöse Weise aus dem Village verschwand und damit machte sich endgültig Unruhe in der Community breit. Majid Kaihan, 58, lebte seit einer Weile offen homosexuell. Er hatte den mutigen Schritt gewagt, sich daraufhin von seiner Frau getrennt und lebte nun schon eine Weile im bunten Herzen Torontos. Am 25. Oktober 2012 meldete ein Freund Majid bei der Polizei als vermisst. Er war 11 Tage zuvor das letzte Mal gesehen worden. In seiner Wohnung fand man lediglich seine toten Kanarienvögel, jedoch keine Hinweise auf den Verbleib des gebürtigen Afghanen. 3 Männer waren nun aus dem Village verschwunden und diese hatten durchaus Gemeinsamkeiten. Alle waren Migranten mit dunklem Hautton, hatten einen gepflegten Bart und lebten, mehr oder weniger offen, homosexuell. Obwohl keine Leiche gefunden worden war, äußerte so manch ein Mitglied der Gay-Community die Furcht vor einem Serienmörder. Auch Mark Henderson, welcher 11 Jahre zuvor von Bruce MacArthur angegriffen und übel zugerichtet worden war, rief eines Tages eine Hotline an, welche für Hinweise zu den vermissten Fällen geschaltet worden war. Er verwies auf den unberechenbaren, weißhaarigen Bruce, allerdings nahm man den Verdacht nicht ernst. Zwar warf man einen Blick in die Fallakte von damals, jedoch tat man den Vorfall als banal ab. Es handelte sich doch schließlich nur um 2 Typen, die sich an Halloween geprügelt haben. Nichts Außergewöhnliches. Noch immer wurden die Fälle, trotz der Gemeinsamkeiten, von verschiedenen Behörden betreut. Doch 2 Monate später, im November 2012, tat sich endlich etwas. Man erhielt einen Anruf vom anderen Ende der Welt, aus der Schweiz. Ein Ermittler in Bern sei online bei einer Untersuchung auf ein Kannibalennetzwerk gestoßen. Die Internetseite Zambian Meat bot ein Forum für Fetischisten, welche sowohl nach Opfern suchten, als auch eben solche, die sich selbst der Unterwerfung und zum Verzehr anboten. Hier war man auf verstörende Konversationen gestoßen und ein Username tauchte immer wieder auf. Chefmate50. Was hat das Ganze jetzt mit Kanada zu tun? Nun, Chefmate50 lebte nicht nur in der kanadischen Provinz Ontario, zu welcher auch Toronto mit seinem Gay Village gehörte. Er hatte außerdem in vielen seiner Chats von einer abgelegenen Hütte im Wald gesprochen. Dort gäbe es nicht nur eine Hebevorrichtung, mit welcher man so ziemlich alles und jeden kopfüber ausbluten lassen könne, er habe dort sogar bereits gemordet und auch schon Opfer verzehrt. Das Ganze klang so unfassbar absurd und abwegig, doch man hatte ansonsten rein gar nichts in der Hand, und so entschied man, der bizarren Spur zu folgen. Es wurden sämtliche Vermisstenfälle der letzten Jahre miteinander verglichen, und jetzt, wo die Akten so nebeneinander lagen, bemerkte auch die Polizei die Ähnlichkeit der Fälle Skandar, Basir und Majid. Offenbar hatte man ein Problem, also wurde die Taskforce Project Houston ins Leben gerufen, welche nun nach Verbindungen zwischen den Männern suchte. Die Auswertung der Handydaten ergab, dass sich Skandar Navaratnam 2 Tage vor seinem Verschwinden in Bancroft, rund 200 Kilometer nordöstlich von Toronto, aufgehalten hatte. In der Nähe dieses verschlafenen Ortes, mitten in der Pampa, entdeckte man mit Hilfe von Satellitenaufnahmen tatsächlich die versteckte Hütte, welche von Chefmate50 in den Chats beschrieben wurde. Dort stieß man sowohl auf die genannte Hebevorrichtung als auch eine ungewöhnlich große Feuerstelle in unmittelbarer Nähe. An dem Baum neben ihr hingen 3 Paar Schuhe. Nun wurde alles in Bewegung gesetzt und obwohl die DNA, die man in den Schuhen feststellen konnte, zu keinem der 3 vermissten Männer passte, war man sich sicher, Chefmate50 musste etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben. Project Houston erwirkte eine umgehende Überwachung des Mannes, da seine verstörenden E-Mails und Chatnachrichten stets aus der Stadt London, auf halber Strecke zwischen Toronto und Bancroft, in die ganze Welt verschickte. In einer dieser Nachrichten verwies Jeff Mate 50 darauf, über Weihnachten seine Tochter in den USA besuchen zu wollen. Also nutzte man die Gelegenheit. Man drang in das Haus des Verdächtigen ein und kopierte sämtliche Datenträger, die sich finden ließen. Die Auswertung dieser brachte Schockierendes zutage. Neben zahlreichen Kinderpornos stieß man auch auf Spannervideos, welche Jeff Mate 50 über Jahre offenbar selbst angefertigt hatte. Sie zeigten Jugendliche, die sich in den Umkleiden der örtlichen Sporthalle umzogen und duschten. Des Weiteren hatte der Pädophile einen Vertrag auf seiner Festplatte abgespeichert, den er gut 3 Jahre zuvor mit einem 15-Jährigen abgeschlossen hatte. Dieser erklärte sich hierin damit einverstanden, sich seinem Vertragspartner nach Vollendung des 18. Lebensjahres vollständig hinzugeben und zu unterwerfen. Er wolle der freiwillige Sexsklave von Jeff Mate 50 sein, sich stets seinem Willen beugen und, sofern er dies wünschte, sich auch von ihm verspeisen lassen. Man spürte den jungen Mann auf, welcher zwar inzwischen volljährig war, aber glücklicherweise noch wohlauf bei seinen Eltern im Bundesstaat Colorado lebte. Er erklärte den Beamten, dass es sich bei der Unterhaltung mit Jeff Mate 50 lediglich um eine Fantasie gehandelt habe. Kurz vor dem Erreichen der Volljährigkeit habe er ihm dies mitgeteilt, woraufhin sein Vertragspartner zwar sichtlich enttäuscht zu sein schien, sich jedoch willens zeigte, das Abkommen im Tausch gegen Nacktfotos platzen zu lassen. Daraufhin habe der junge Mann den Kontakt zu Jeff Mate 50 abgebrochen. Task Force Houston beschloss, einen Köder ins Kannibalennetzwerk Zambian Meat einzuschleusen. Dieser gab sich als freiwilliges Opfer aus, in der Szene Long Pig genannt, und es dauerte nicht lange, bis der Gesuchte anbiss. Jeff Mate 50 lud den verdeckten Ermittler nach einem ausführlichen Chat in seine Hütte nach Bancroft ein. Er würde sein Opfer am Flughafen abholen und gemeinsam könnten sie ihre Neigungen und Wünsche ungestört ausleben. Der Plan war es, Jeff Mate 50 am Flughafen zu verhaften, doch er tauchte nicht auf. Man hatte inzwischen Monate mit der Observation des potenziellen Kannibalen verbracht und wenn man ihn nicht in Flagranti erwischen konnte, dann würde man ihn eben wegen der Kinderpornos verhaften und in seiner Wohnung gründlich nach Beweisen für die Morde suchen. Und so kam es. Jeff Mate 50 wurde bei sich zu Hause im kanadischen London festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Ernüchtert stellte man fest, dass James Branton zwar zweifellos ein perverser Pädophiler war, allerdings hatte er nichts mit dem Verschwinden von Skanda, Basir und Majid zu tun. Er wurde dennoch vor Gericht gebracht und bekannte sich des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie schuldig. Dieser herbe Rückschlag ließ Project Houston wieder fast bei Null anfangen, doch immerhin vermutete man inzwischen eine Verbindung zwischen den drei vermissten Fällen und machte sich nun doch einmal die Mühe, den Laptop von Skanda Navaratnam unter die Lupe zu nehmen. Offenbar hatte der 40-jährige Migrant über längere Zeit eine Affäre mit einem kräftig gebauten Mann gehabt. In Online-Foren und Dating-Apps nannte er sich Silver Fox, wegen seiner schneeweißen Haare. Silver Fox war offenbar sehr aktiv im Dating-Business unterwegs, hatte viele Bekanntschaften, Freunde und Affären. Über sein Facebook-Profil stellte man schließlich fest, dass zu diesen auch der geschiedene Familienvater Majid Kaihan zählte, welcher rund 1 Jahr zuvor, im Oktober 2012, spurlos aus dem Gay Village verschwunden war. Somit hatte der Mann, dessen Konten stets mit der E-Mail-Adresse silverfox51@hotmail.com verknüpft waren, mit mindestens 2 der vermissten Männer in Kontakt gestanden und im November 2013 lud man ihn zu einem Gespräch aufs örtliche Polizeirevier. Sein echter Name Bruce MacArthur. Der 62-jährige Landschaftsgärtner besaß eine eigene Firma, Artistic Design, und kümmerte sich um mehrere Grundstücke in den nobleren Ecken Torontos. Er hatte bereits Enkelkinder und abgesehen von dem körperlichen Angriff auf Mark Henderson im Jahr 2001 war seine Akte sauber. Und selbst dieser war lediglich als Minor Assault, also kleiner Angriff, vermerkt, obwohl Bruce seinem Opfer mit einer Eisenstange den Schädel eingeschlagen hatte. Die Polizei war jedoch der Meinung, so etwas sei nicht ungewöhnlich. Vor allem in der LGBTQ+-Szene gäbe es unzählige Menschen mit kleinen Vorstrafen. Erneut wurde der brutale Angriff auf Henderson als Lappalie abgetan und Bruce MacArthur schließlich als unverdächtig abgehakt. Generell machte man keinerlei Fortschritte in den Ermittlungen, welche bereits durch die intensive Observation von James Branton, dem angeblichen Kannibalen, enorme Kosten verursacht hatte, und so wurde Project Houston schließlich im April 2014 aufgelöst und die vermissten Fälle somit zum Cold Case. Nur 2 Monate später stellte Bruce MacArthur einen Antrag, seinen Akteneintrag löschen zu lassen. Die Lappalie war schließlich inzwischen rund 13 Jahre her und Gevatter Bruce nicht erneut negativ aufgefallen. Man kam seiner Bitte nach und von nun an war der freundliche Mann für die lokalen Behörden wieder ein unbeschriebenes Blatt, als hätte der Angriff nie stattgefunden. Auch nach außen hin gab Bruce sich alle Mühe, ein gutes Bild abzugeben. In einem Einkaufszentrum sorgte er beispielsweise, als Weihnachtsmann verkleidet, für strahlende Kinderaugen und teilte die Fotos stolz auf Facebook. In seinem Umfeld, ob nun beruflich oder privat, wurde er stets als offenherziger und lockerer Mensch wahrgenommen. Doch hinter der Fassade war er ein sadistischer Serienmörder. Die Zeit verging, ohne dass irgendwelche Vorfälle großes Aufsehen erregt hätten. Eines Abends gegen 6:30, inzwischen war Juni 2016, ging ein Notruf bei der Polizei ein. Ein Mann berichtete, soeben fast erwürgt worden zu sein. Er habe sich mit einem Bekannten zum Sex verabredet. Dies sei schon häufiger vorgekommen, doch als die beiden es sich auf einem großen Pelzmantel im roten Dodge Caravan des Liebhabers gemütlich gemacht hatten, drehte dieser ihm plötzlich den Arm auf den Rücken und begann, ihn kräftig zu würgen. Der Anrufer habe panisch um sich geschlagen und sich heftig gewehrt, so dass der Angreifer schließlich von ihm abließ und flüchtete. Sein Name sei Bruce. Wenige Minuten später erschien dieser seelenruhig auf der Polizeidienststelle und meldete seinerseits eine Streiterei. Er bestätigte, bereits seit Monaten eine Affäre mit dem Anrufer gehabt zu haben, doch dieses Mal habe er ungewöhnlich empfindlich reagiert. Bruce behauptete, die beiden hätten durchaus Erfahrungen mit sogenanntem Breathplay, in welchem einer Person kurz vor dem Höhepunkt der Sauerstoff entzogen wird, um die Intensität des Gefühls zu steigern. Offenbar handle es sich lediglich um ein Missverständnis und, da man in MacArthurs Akte keinerlei Einträge mehr über mögliche Gewaltdelikte fand, entschied man, dem grauhaarigen Großvater zu glauben. Erneut marschierte der Serienmörder erhobenen Hauptes aus der Polizeiwache. Am 15. April 2017 meldete jemand seinen Ex-Mann als vermisst. Der 43-jährige Selim Essen stammte aus der Türkei und hatte mit einigen Problemen zu kämpfen. Da war zum einen seine Substanzgebrauchsstörung und zum anderen hatte er keinen festen Wohnsitz. Dem Verschwinden eines drogensüchtigen, homosexuellen Migranten wurde zunächst nicht gerade viel Aufmerksamkeit zuteil, doch das sollte sich schon bald ändern. Denn nur 2 Monate später verschwand Andrew Kinsman. Der 49-Jährige wurde am 26. Juni 2017 zuletzt gesehen. Er engagierte sich freiwillig in einem HIV-Hilfsnetzwerk, verschwand jedoch spurlos und ließ sogar seine geliebte Katze zurück. Dieser Fall unterschied sich in mehreren Punkten von den bisherigen. Im Gegensatz zu allen bisherigen vermissten Personen der letzten Zeit war Andrew sowohl weiß als auch ein angesehenes, durchaus bekanntes Mitglied der Gesellschaft. Außerdem wurde sein Verschwinden innerhalb von nur 2 Tagen bemerkt und gemeldet, sodass die Polizei sich erhoffte, unter Umständen noch Hinweise auf Andrews Verbleib zu finden. Sie hatten Glück. Im Kalender war am Tag seines Verschwindens ein Termin eingetragen. 15 Uhr, Bruce. Doch Andrews persönlichem Umfeld war dieser Name neu. Keiner hatte eine Ahnung, mit wem er sich da hatte treffen wollen. Man sicherte die Aufnahmen einer Überwachungskamera, welche rein zufällig den Eingangsbereich und die Straße vor Andrews Apartment abdeckte. Um 3:15 am Nachmittag verließ Andrew Kinsman seine Wohnung und stieg zu einem Unbekannten in den Wagen. Es handelte sich um einen roten Dodge, mehr war auf den verpixelten Bildern leider nicht zu erkennen. Also fragte man bei einem örtlichen Autohändler nach und dieser musste nicht lange überlegen. Er sei überzeugt, dass es sich bei dem Modell um die 25. Jubiläumsversion des Dodge Caravan handle. Als man die Datenbank nach sämtlichen Fahrzeughaltern dieses Modells mit dem Namen Bruce durchsuchte, spuckte diese exakt 5 Männer aus. Erneut wurde eine Taskforce ins Leben gerufen, Project Prism. Die Hintergründe der Fahrzeughalter wurden nun penibel unter die Lupe genommen und siehe da, 4 hatten tatsächlich eine schneeweiße Weste, doch der 5. hieß Bruce MacArthur. Nachdem man sowohl von der Beschuldigung, ein Jahr zuvor seine Affäre beim Sex im Auto angegriffen zu haben, als auch von der blutigen Attacke an Halloween 2001 erfahren hatte, wurde umgehend ein Background-Check des Verdächtigen angeordnet. Der 66-jährige Landschaftsgärtner war geschieden, er hatte sich Anfang der 90er als homosexuell geoutet und ein paar Jahre später eine Wohnung im 19. Stock eines riesigen Wohnkomplexes in Toronto bezogen. Man stellte fest, dass er mit Skanda Navaratnam, welcher 7 Jahre zuvor spurlos verschwunden war, sowohl eine Affäre gehabt, als auch, dass dieser eine Zeit lang in Bruce Unternehmen Artistic Design ausgeholfen hatte. Man stellte somit einen Zusammenhang zwischen dem ersten vermissten Fall Skanda und dem aktuellsten Andrew Kinsman her. Umgehend wurden die alten Akten von Project Houston wieder ausgegraben und so langsam fügte sich das Puzzle zusammen. Von nun an wurde Bruce MacArthur observiert. Als er am 17. August plötzlich mit einem brandneuen Auto auf den Hof gefahren kam, spürte man den roten Dodge Caravan bei einem Schrotthändler auf. Zwar hatte man bereits die Reifen abmontiert und der Kofferraum stand offen, doch ansonsten hatte man den Wagen noch nicht angerührt. Eine Stelle im Fahrzeuginneren erregte sofort die Aufmerksamkeit der Ermittler. Fliegen krochen über den fleckigen Boden vor der Rückbank. Eine DNA-Analyse ergab, dass sie sich am getrockneten Blut von Andrew Kinsman labten. Es war jedoch nur eine kleine Menge, die lediglich bewies, dass Andrew im Wagen gesessen und geblutet hatte, nicht, dass er hier auch ermordet worden war. Dennoch erhärtete sich der Verdacht gegen den weißhaarigen Landschaftsgärtner, so dass man sein neues Auto mit einem GPS-Sender ausstattete, um ihn zukünftig auch unterwegs immer im Blick zu haben. Unterdessen wurden Stimmen im Gay Village immer lauter. Kaum jemand zweifelte noch daran, dass die vermissten Männer einem Serienmörder zum Opfer gefallen waren. Doch die Polizei versuchte stets, die Bevölkerung zu beruhigen. Es gäbe keine konkreten Hinweise, die auf eine Ermordung hindeuteten. Stattdessen brachte man Trittbrettfahrer ins Gespräch, was ihnen aber so gut wie niemand abnahm. Bruce folgte mit seinem Unternehmen einem exakten Zeitplan. Durch den Peilsender an seinem Wagen konnten die Behörden stets ermitteln, bei welchem Kunden er sich gerade aufhielt. Man erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für sein Apartment und als der Verdächtige gerade Hecken schnitt und Laub hakte, drangen Einsatzkräfte in dessen Wohnung ein. Man machte zunächst Fotos der Räumlichkeiten, um vor dem Verlassen alles wieder ordnungsgemäß arrangieren zu können. Anschließend durchsuchte man Bruce Apartment und fand neben einem Seil, Handschuhen und Klebeband auch ein Metallrohr in seinem Schlafzimmer. Auf seiner Festplatte waren so viele Daten gespeichert, dass das Kopieren mehrere Stunden dauerte. Der Prozess war noch lange nicht abgeschlossen, da setzte sich MacArthurs Wagen in Bewegung. Er kam unplanmäßig zurück nach Hause. Hektisch brach man den Kopiervorgang ab, stellte alles zurück an seinen Platz und verließ den 43 Stockwerke und 129 Meter hohen Leaside Tower, nur wenige Minuten bevor Bruce heimkehrte. Die nächsten Wochen verbrachten die IT-Experten damit, die bereits gelöschten Daten wiederherzustellen, und am 17. Januar 2018 war es soweit. Gespannt klickten die Ermittler sich durch die zahlreichen Ordner. Obwohl sie nur einen Teil der Daten von Bruce' Festplatte hatten kopieren können, stießen sie auf rund 100 Bilder von toten Körpern. Es waren Männer mittleren Alters, manche von ihnen waren rasiert worden, andere trugen einen Hut und einen großen Pelzmantel um die Schultern. In ihren steifen Mündern steckte eine Zigarre, die Augen wurden von Klebeband offen gehalten. Zwei von ihnen identifizierte man umgehend als Selim Essen und Andrew Kinsman. Sie lagen beide in MacArthurs Bett, um ihren Hals war ein Seil gelegt, welches mit Hilfe der Eisenstange stramm gezogen worden war. Am nächsten Abend, den 18. Februar, stürmte man das Apartment Nummer 95 im Thorncliffe Park Drive. Als man Bruce die Handschellen anlegte und wegen Mordes in mindestens zwei Fällen festnahm, war er nackt. In seinem Schlafzimmer lag ein ebenfalls nackter Mann, gefesselt, einen breiten Streifen Tape über dem Mund. Nach 8 Jahre des Mordens hatte man Bruce MacArthur schließlich doch noch in Flagranti erwischt. Wären die Beamten nur ein wenig später eingetroffen, hätte er vermutlich ein weiteres Menschenleben genommen. Auf einem USB-Stick fanden sich 9 Ordner. 8 enthielten neben Fotos der Toten auch detaillierte Beschreibungen der Taten. Auch für John, der gerade noch hatte gerettet werden können, war bereits ein Ordner erstellt. Doch wer waren die Männer genau? Beim Vergleich mit vermissten Fällen ließen sich 6 von ihnen anhand der Fotos identifizieren. Doch der Albtraum nahm kein Ende. Bruce MacArthur schwieg zu den Vorwürfen, also durchsuchte man sämtliche Grundstücke, auf welchen der potenzielle Mörder in den letzten Jahren gearbeitet hatte. In der Garage des Melanie Crescent schlugen die Leichenspürhunde schließlich an. Hier hatte Bruce all seine Werkzeuge für die Gartenarbeit untergebracht und im hinteren Teil standen 5 außergewöhnlich große Blumenkübel, gefüllt mit Erde. Vorsichtig trug man Schicht für Schicht ab und schließlich stieß man auf menschliche Überreste. Insgesamt 7 männliche Körper waren zerteilt und anschließend in den Kübeln versteckt worden. Im Hinterhof fand man eine weitere Leiche. Es dauerte eine Weile, doch schließlich hatte man alle 8 Männer identifiziert. Neben den bereits genannten Opfern hatte Bruce MacArthur auch Suruj Mahmoodi, einen 50-jährigen Iraner, und Dean Lisovic, einen 47-jährigen Heimbewohner, ermordet. Beide Fälle hatte Task Force PRISM zu keinem Zeitpunkt in Zusammenhang mit den anderen Vermissten gebracht. Kritische Stimmen wurden laut, dass diese doch ohnehin erst ins Leben gerufen worden war, nachdem Andrew Kinsman, ein gut integrierter, Weißer, vermisst wurde. Wie schon bereits in anderen Folgen erwähnt, musste sich die Polizei im Fall Bruce MacArthur vieles gefallen lassen. Man unterstellte ihr Rassismus und Homophobie. Und wie hatte es überhaupt passieren können, dass ein Serienmörder sogar 2-mal von der Polizei verhört worden war, ihm aber niemand auf die Schliche kam? Auch Mark Henderson, welcher 2001 von Bruce verprügelt worden war, erhob Vorwürfe. Er habe mehrfach geäußert, dass man sich seinen Angreifer noch einmal genauer ansehen sollte, doch seine Bedenken wurden nie ernst genommen. Die Polizei hingegen lobte ihre herausragende Arbeit. Zwar gestand man Fehler, vor allem in der Kommunikation zwischen den einzelnen Behörden, am Ende war man jedoch stolz, den Serienmörder erwischt zu haben. Man gelobte, zukünftig besser mit der LGBTQ+-Community harmonieren zu wollen und das Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden aufzubessern. Nachdem man Bruce MacArthur mit den Funden und der Beweislast konfrontiert hatte, bekannte er sich am 29. Januar 2019 des 8-fachen Mordes schuldig. Er tötete, um sein Verlangen nach Macht und Kontrolle zu befriedigen. Zu keinem Zeitpunkt ließ er auch nur einen Funken Reue erahnen und der Richter nannte seine Taten ganz und gar böse. Schließlich wurde der Serienmörder zu lebenslanger Haft verurteilt und obwohl er nach 25 Jahren die Chance auf Bewährung bekommen könnte, so wäre er dann inzwischen 91 Jahre alt. Die Justiz ist sich sicher, Bruce MacArthur wird den Rest seines Lebens in einer Zelle verbringen. Das war der Fall Bruce MacArthur. Sein Mugshot wurde nie veröffentlicht, da man sich, so wörtlich, keinen weiteren Ermittlungserfolg dadurch versprach. Generell drang seit seiner Verhaftung nur wenig über den Serienmörder und seine Beweggründe an die Öffentlichkeit. Ich konnte auch leider kein Gutachten finden, welches auf seine geistige Gesundheit eingeht, aber vielleicht kommt da in nächster Zeit noch was. Wie gesagt, es ist durchaus ungewöhnlich, dass ein Serienmörder erst mit 58 Jahren beginnt zu töten. Warum genau Bruce MacArthur sich dazu entschied, kann aktuell nicht gesagt werden. Soweit ich weiß, äußerte er sich nie zu seinen Motiven. Sollte sich dies eines Tages ändern, reiche ich die Infos natürlich gerne nach. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei. Dort lade ich Fotos und Zusatzinfos zu den Fällen hoch. Klickt dafür entweder auf den Link in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche euch schöne, stressfreie Feiertage. Wir hören uns dann voraussichtlich im Februar wieder. Bis dahin, macht's gut.